Holt eure alten Plattenspieler raus, denn jetzt wird's groovy.
Mit unserem Gast Lukas von Lemme Know Records werden wir heute in die wunderschöne und nostalgische Welt der Schallplatten abtauchen.
Als Plattenliebhaber hat der Hamburger sich vor kurzem mit einem ziemlich coolen Online-Shop für Schallplatten selbstständig gemacht.
Bei uns im Podcast erzählt er davon, wie der Spagat zwischen Familie und seiner eigenen Selbstständigkeit klappt und wie die Liebe für Schallplatten anfing.
Außerdem plaudern wir über seinen Pop-Up-Store, den er regelmäßig auf dem Kiez veranstaltet.
Hier legt er selbst coole Beats auf, bietet natürlich seine Auswahl an den besten Platten der Stadt an und verkauft zudem noch seinen eigenen Merch.
Wir beide waren selbstverständlich schon dort und konnten ihn auch schon etwas kennenlernen.
Neugierig geworden?
Dann bleibt dran! Moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier heute alle wieder im Doppelt- und Dreifach-Studio eingeschaltet habt.
Unserem pinken Studio.
Ja, und auch herzlich willkommen an unseren heutigen Gast, Lukas. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Luis und ich tragen deine coolen T-Shirts, dein Merch. Doch bevor wir darauf eingehen, was du eigentlich Cooles machst, Lukas, wie geht's dir?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein in eurem pinken Studio. Mir geht's sehr gut, bin sehr gespannt, wie wir heute hier quasi zusammen das erste Mal alles erkunden werden.
Ja.
Und ja, ansonsten geht's mir gerade eigentlich sehr, sehr gut. Kann ich überhaupt nicht klagen.
Sehr schön, das freut uns. Luis, ist bei dir auch alles gut?
Bei mir ist auch alles. Ich war bis eben noch ein bisschen tiefenentspannt, jetzt doch schon leichte Aufregung da. Aber es läuft alles. Wir haben alle, sind gut versorgt hier. Ja.
Herrlich, wir tragen die Lemme Know Power T-Shirts. Dementsprechend kann nichts schief gehen.
Ja, wir kennen ihn nämlich auch schon so ein bisschen und waren ja auch schon mal bei dir in deinem kleinen Plattenladen, als du den mal aufgemacht hast, aber da erzählst du uns später auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dazu.
Genau, ich habe eine kleine Einstiegsfrage im Gepäck. Wir steigen direkt ein, Lukas. Was bedeutet für dich Musik?
Bedeutet natürlich eine extreme Menge, wie man später wahrscheinlich auch noch genauer feststellen wird. Aber Musik, ja, also wahrscheinlich wie bei vielen irgendwie irgendwie so Lebensbegleiter, wahrscheinlich durch viele verschiedene Phasen und für mich irgendwie immer ein Begleiter in sehr vielen emotionalen Phasen und verbindet sehr viel Emotionalität mit Musik. Mhm. Ja, also das geht vom ganz normalen Musikhören bis hin zu regelmäßigen Konzerten, die ich irgendwie mitnehmen muss, weil das für mich irgendwie in vielerlei Hinsicht auch so ein Stück Freiheit irgendwie auch immer ist. Weil man auch mal so loslassen kann von verschiedenen Sachen. Ob man nun vielleicht auch Musik braucht zum Arbeiten oder halt auch wirklich einfach mal, um 5 gerade sein lassen zu können. Ja, von daher, Musik bedeutet für mich schon wirklich sehr, sehr viel.
In welchen Momenten denn am meisten? Du sagst ja, es bedeutet Emotionalität für dich.
Kann ich gar nicht so genau sagen, dass da so ein Momentum sein muss oder eine gewisse Emotionalität, sondern eher, dass es in verschiedenen Phasen meines Lebens irgendwie immer sehr präsent war und ich mich auch häufiger mal einfach nur von dem Sound, sage ich jetzt mal, treiben lasse und jetzt nicht zum Beispiel auf Lyrics achte, sondern rein das, was die Melodie überträgt.
Ja.
Und das kann sowohl eine Emotion in mir auslösen, aber auch Emotionen irgendwie verstärken, die schon da ist.
Ich gehöre zu den Leuten, die so sehr, sehr viele Spotify-Playlists anlegt. Und tatsächlich jeden Monat eine Monatsplaylist. Also im Januar baller ich in diese Playlist all das rein, was ich so gerade höre. Und manchmal höre ich mir dann so eine Playlist an, keine Ahnung, Februar 2022. Und dann merke ich gleich wieder so, was für ein Vibe ich irgendwie war. Winterdepression, schlecht drauf, habe dann irgendwie, keine Ahnung, eher so, ich weiß nicht, ruhigere, traurigere, traurig gestimmtere Lieder irgendwie da am Start. Ich weiß gar nicht, aber wenn ich dann irgendwie mal in so eine Sommerplaylist schalte, ganz anderer Vibe.
Das ist eine coole Idee, ehrlich gesagt.
Ja, voll. Das mache ich echt jeden Monat und ich finde es, ja, dementsprechend, ich kann das sehr, sehr, ja, nachfühlen, nachempfinden, sehe das genauso wie du, dass Musik einfach, ja, ganz viel Emotion auch ist, Gefühl.
Hast du einen Spotify-Account?
Ja, wir wollen an der Stelle keine Werbung für Spotify machen.
Oder ein Amazon Music oder.
Nee, natürlich Spotify, so waren ja auch so die ersten, die dann da irgendwie so da waren und haben natürlich extrem viele Vorteile, aber also irgendwann die Übersicht meiner Playlists verloren, sage ich mal. Und jetzt so versucht mir irgendwie so ein kleines System so aufzubauen, dass ich da auch immer nur eher so in Gefühlen denke oder so. Aber das finde ich irgendwie sehr interessant, sich ja auch so ein Archiv aufzubauen, um dann mal wieder zurückzugehen, weil das Problem ist ja auch, dass das so schnelllebig ist, dass du ja
voll
zwar mal was Neues findest, aber dann ja auch nur dank des Algorithmus dann nicht so wirklich des Suchens. Und das ist ja aber auch ganz schnell wieder weg.
Ja.
Also deswegen sich da sowas aufzubauen, wo man sagt, da kann ich jetzt in anderthalb Jahren nochmal reinhören, was ich vor anderthalb Jahren gehört habe, so eine kleine Time Machine, das finde ich irgendwie ganz cool, weil das ist ja auch das Problem an den Streaming-Diensten, so uns halt alles da ist, aber auch alles eigentlich weg, nicht genau, weil das halt nicht so langlebig ist.
Aber man muss ja auch dazu sagen, du hörst ja jetzt nicht nur Playlisten, sondern du hörst ja auch ganz besonders anders Musik als die meisten Menschen vielleicht. Du hast nämlich ja diverse Schallplatten oder handelt es ja auch so mit Schallplatten, kann man so sagen. Und für mich ist so eine Schallplatte ja wie so ein gutes Buch. Ne? Man nimmt sich wirklich bewusst aus dem Regal jetzt heute diese Platte, legt sie ein, setzt sich hin und hört zu. Oder wie läuft das bei dir ab?
Ja, genau so. Aber natürlich irgendwie auch so übers Auflegen reingekommen, wo du dann natürlich ja auch nicht alles durchhörst. Aber genau, wie du schon beschrieben hast, ist wie so ein gutes Buch. Also nicht nur die Langlebigkeit. Wenn man ein Buch liest, dann überfliegt man das ja auch nicht, wenn man will wissen, was da drin steht. Und bei der Platte ist es, also bei der Schallplatte ist es ja genauso. Da nimmt man sich halt irgendwie die Zeit oder selbst wenn sie im Hintergrund läuft, wenn sie halt zu Ende ist, dann ist vielleicht auch mal kurz ein paar Minuten Stille, weil es gar nicht so schlimm ist, aber man hat die Musik anders konsumiert. Ja, definitiv.
Hilft dir das so im Alltag runterzufahren oder mal den Moment zu vergessen?
Ehrlich gesagt, momentan schaffe ich das relativ wenig, weil ich eher gerade versuche, meine Schallplatten zu Hause von meinem Sohn zu schützen. und er immer nur zum Glück in das eine Fach rangeht, wo er rangehen darf. Aber die Platten sehen auch schon nicht mehr so gut aus. Und von daher.
Die Frage, ist er klein oder ist er schon 18 und ist der Schütze
ja,
vom...
Ja, nee, genau. Nee, er ist noch sehr klein. Und ja. Daher schaffe ich das momentan gerade nicht so. Aber genau, ansonsten ist es immer dieses dieser Moment, sich dafür wirklich die Zeit zu nehmen oder sich eben auch nicht leiten zu lassen, schnell wieder zu skippen, diese ominösen 2 Minuten 30 schon gar nicht zu Ende zu hören, sondern halt schon direkt weiterzugehen und bevor diese Zeit sogar zu Ende ist. Und so, ja, kann man auch mal Lieder hören, die halt irgendwie auf einer B-Seite sind, die gar nicht, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Spotify-Playlist vielleicht auftauchen, weil das nicht die meistgespielten sind, aber die was ganz anderes mit sich bringen.
Wir können uns das ja vielleicht nochmal für später zurückhalten. Sorry Leute, ich bin so nervös, ich habe ein bisschen Sprachprobleme. aber genau darauf, dass du Vater geworden bist und auch auf deine Plattenliebe. Ich hätte vorweg jetzt nochmal die Frage, wir wissen ja alle, so dass vieles in der Kindheit, in der Jugend irgendwie entsteht, wie man groß geworden ist. Lukas, wie war es bei dir? Wie bist du groß geworden? War Musik schon in der Kindheit, in deinem Familienhaus irgendwie präsent? Woher rührt diese Musikbegeisterung?
Es ist jetzt nicht, dass wir eine musikalische Familie so sind, dass wir jetzt Musiker bei uns in den Reihen haben. Ich habe viel Musik von meinen Eltern mitbekommen, überwiegend auch so von meinem Vater. Und das war eine relativ breite Spanne, die da so abgedeckt wurde und an die ich auch schöne Erinnerungen habe. Aber das ging dann von schön Eros Ramazzotti in der Toskana.
Klassiker.
Genau. Aber sehr, sehr lieben gelernt, auf jeden Fall. Aber irgendwie auch zu, weiß nicht, B.B. King und Eric Clapton, zu Pink Floyd und den Beatles. Und da war relativ viel Verschiedenes. Da haben mich definitiv dann auch die Beatles sehr geprägt. Also die Beatles sind für mich nach wie vor so einer der besten Bands, die ich kenne. Oder die mich zumindest berühren von dem, was sie auch geschaffen haben. Und die begleiten mich auf jeden Fall konstant so durchs Leben. Die kann ich irgendwie jederzeit hören, werde ich nicht müde von. Gleichzeitig dann irgendwann einen älteren Bruder, der dann seine Musik erfahren hat, so die ersten Drum-and-Bass-Sounds aus dem Nebenraum gehört. Die ganze Hamburger Hip-Hop-Welle sozusagen durch ihn näher gebracht bekommen. Die mich dann natürlich. Ja, ich glaube, bei ihm ging das dann ja Ende der 90er so los. Also natürlich so mit den ganzen Klassikern Dynamite Deluxe und Absolute Beginner und was dann da alles so eben zum Glück geschehen ist. Und da habe ich auch vieles mitbekommen. und viel dadurch auch geprägt worden, so vom ganzen Hamburger oder von dem Deutsch-Hip-Hop, den es dann damals gab. Genau, dadurch hatte ich irgendwie immer diese Verbindung von verschiedenen Musikeinflüssen. Und das ist dann so gewachsen, dass dann selber meine eigenen Einflüsse da so mit reingekommen sind, mein eigener Geschmack, und sich das dann so weiterentwickelt hat.
Kannst du dich noch an deinen allerersten, ich weiß nicht, Magic Music Moment erinnern? Irgendein Lied oder Moment, wo du, was dich voll gekickt hat? Oder vielleicht die erste Schallplatte, das erste Album?
Das erste Album, was ich mir gekauft habe, war von Nico Suave, Vergesslich. Halt Hamburger Hip-Hop.
Ja.
Für mich auch nach wie vor eine wahnsinnige Platte. Genau, und aber waren wirklich auch die Beatles, und ich habe relativ, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber da hat Paul McCartney einmal in Hamburg gespielt, und ich war mit meinen Eltern auf dem Konzert, und das war für mich ein sehr magischer Moment, weil ich halt einen Beatle noch gesehen habe.
Ja.
Und das, obwohl es irgendwie im HSV-Stadion unterm Dach war, war das für mich irgendwie sehr, sehr beeindruckend.
Ja.
Das sind auf jeden Fall so Momente, und viele weitere Momente kamen dann so im weiteren Leben so mit dazu. Mhm. Aber wir hatten zum Glück damals, wo wir gewohnt haben, gab es irgendwann einen großen Mediamarkt, was so auch das Einzige war, was dann da irgendwie so interessant war. Und die hatten eine große CD-Abteilung. Mhm. Und da war ich dann irgendwann Stammgast.
Ach, waren CDs alles, oder war?
Ja, die Schallplatte war damals ja nicht so wirklich präsent. Also ich glaube, die hatten damals gar keine einzige. Also das war halt einfach ja nicht mehr da.
Wollte ich gerade sagen, weil ich kenne das aus meiner Kindheit auch gar nicht mehr, dass man so eine Schallplatte kauft, sondern eher eine CD natürlich.
Nee, genau. Das gab es ja auch nicht mehr so. Wurde ja auch nicht mehr produziert. So, da war nur das, was auf dem Flohmarkt bestand.
Ja. Genau, das verbinde ich auch immer ganz viel, dass man Schallplatten dann immer diese riesigen Umzugskartons auf Flohmärkten, wo irgendwie haufenweise Schallplatten drin sind. Wie findet man da die Platte? Die beste Platte, oder wonach geht man da?
Also ich bin extrem viel, aber auch schon bei CDs nach dem Cover gegangen. Mhm. Wenn ich jetzt den Artist oder die Band oder das Label auch nicht kannte, und das war in den Anfangszeiten auf jeden Fall so, bin ich sehr danach gegangen, wie das Cover aussieht, weil ich immer dem gefolgt bin, wenn das Cover so aussieht, als wenn es mit Liebe gemacht worden wäre, so, dann ist der Inhalt auch gut. Und ehrlich gesagt bin ich damit nicht so oft hingefallen, sondern eher oft neue Sachen, schöne Sachen entdeckt.
So geht's mir mit Buchcovern.
Wirklich?
Ich kaufe im Buch ganz oft nach dem Cover. Das ist total dumm, gar nicht nach dem Text irgendwie auf dem Rücken, sondern eher nach dem Cover. Das ist halt das, was als erstes irgendwie, ja, so ins Auge ploppt, ne?
Das ist einfach so. Das ist einfach ansprechend.
Ja, und ich ist also bei Musik ist es ja auch, es ist ja Kunst und ein Handwerk, und es ist aber halt, diese Kunst ist ja immer mit extremer Leidenschaft verbunden. Und wenn du das irgendwie auch so wiedergespiegelt bekommst, merkst du, finde ich, das auch in den Songs selber. Das mache ich nach wie vor oft, und inzwischen kenne ich natürlich auch ein paar mehr Artists und ein paar mehr Labels, und ein paar Sachen sagen mir was, oder so Querverbindungen irgendwie, dass der hat schon mal woanders mitgemacht und jetzt weiß man, der hat was Eigenes, und da so durchgehen und oft auch einfach mal auf gut Glück mitnehmen. So.
Stopp. Bevor es jetzt gleich weitergeht, wollten wir euch einmal mitteilen, dass wir ein brandneuer Podcast sind und auf euer Feedback angewiesen sind zu unseren allerersten Folgen.
Jo, lasst uns wissen, was euch schon gefällt, was ihr super findet, aber was wir auch noch verbessern könnten.
Denn nur eure konstruktive Kritik hilft uns, den Podcast gemeinsam mit euch zu optimieren.
Jo, schreibt uns ganz einfach auf Instagram oder nutzt Easy Peasy unser Kontaktformular auf der Website.
Schon mal danke für eure Unterstützung, und jetzt geht's ab zurück zum Talk.
Viel Spaß weiterhin.
Viel Spaß.
Sina, da bekomme ich richtig Lust, mir einen Plattenspieler zuzulegen. Weil ich habe nämlich zu Hause auch so zwei, drei Platten von, ich glaube von Casper einen, die waren bei so einer Limited Box dabei, und die ist auch so ein bisschen türkis schimmernd. Und irgendwie fand ich das ganz nice und dachte, wenn ich mal einen Plattenspieler habe irgendwann, dann
die aufgelegt. Du hast dir eine Platte gekauft, um nur Plattenspieler zu besitzen?
Ja, das ist halt so ein bisschen.
Ist das so ein
bisschen,
Phänomen? Ja. Weil ich muss zugeben, ich habe vorab richtig viel recherchiert. Für mich war dieses Thema Platten ganz, also das ist ganz weit weg, aber ich habe damit noch nie Berührungspunkte irgendwie so groß gehabt. Ich kenne sowas nicht aus meiner Familie, ich habe noch nie so ein Ding benutzt. Ich weiß, wie cool diese Plattencover aussehen können, und ich kenne sie natürlich auch vom Sehen, aber noch nie so in der Hand gehabt oder so direkt.
Das sind halt diese Platten, die jetzt so Sammlerstücke oder.
Ach ja, genau, darauf wollte ich hinaus.
So Merchandise, ja, genau. Ist jetzt halt ja sehr viel geworden.
Genau, also, das wollte ich nämlich sagen. Das hört man ganz oft, dass Leute sich das halt dann kaufen wegen dem Look irgendwie so.
Ja.
Dass das irgendwie der erste Step ist und dass danach ganz oft, das habe ich jetzt rausgehört oder in den ganzen Recherchen, dass danach ein erster Plattenspieler kommt.
Ja.
Also für mich ist das wie so ein, weil bei mir steht es im Regal, wie so ein Bild, was du dir an die Wand hängst und sieht halt einfach gut aus. Und wenn ich mir irgendwann einen Plattenspieler würde, dann würde ich dir auf jeden Fall gerne auflegen. Aber erstmal ist das so wie so ein Merchandise-Deko-Bild.
Ja, das ist auf jeden Fall durch den ganzen neuen Hype entstanden, dass die ganzen großen Plattenfirmen gemerkt haben, da kannst du teure Boxen erstellen, die sehr überkandidelt sind, sage ich jetzt mal, nochmal den Super Remastered und dann das nochmal extra auf Platte. Und da ist sehr viel, was man da so aufbauschen kann. Und dann kannst du da Bundles für sehr viel Geld verkaufen, die aber eben halt etwas für den Endkonsumenten als Sammlerstück und vor allen Dingen Identität mit dem Künstler sozusagen erbringen, weil man sich da ja etwas kauft, was jetzt nicht eine Plastik, also ne, die CD von früher, die Plastikhülle, die irgendwie auch nicht schön aussieht und klein ist und irgendwie zerkratzt und keine Ahnung was. Und das hat natürlich eine ganz andere Wertigkeit, wenn man jetzt so ein großes Cover hat, was irgendwie einen schönen, weiß ich nicht, noch einen schönen Einlass hat oder was auch immer man sich da so einfallen lassen kann. Und dadurch schafft man eine Verbindung oder Verknüpfung zum Künstler, glaube ich, für den Endkunden. Mhm. Und es ist halt ein weiteres Merchandise-Produkt.
Ja.
Ich glaube schon, dass sich da bestimmt einige HörerInnen ertappt fühlen, würde ich das nennen.
Ja, es ist ja auch gut, solange, also es ist ja gut, weil es bringt ja die Leute zur Platte.
Ja.
Und deswegen ist das jetzt auch nicht so, ich finde es jetzt auch nicht so mega schlimm, aber es ist trotzdem, es hat so ein bisschen die Nachteile, weil die ganzen großen Plattenlabels eben sehr viel von den Plattenpressen dadurch so ein bisschen besetzen. Und die ganzen Platten, die jetzt durch kleinere Labels, die sehr kleine Auflagen haben, so ein bisschen nach hinten gedrückt werden. Und es gibt eben nicht so viele Pressen. Und daher sind die dann auch oft besetzt, weil diese Pressen sind alle Relikte aus der alten Zeit von früher noch, die eben so robust sind, dass man die sehr gut reparieren kann und am Laufen lassen kann. Und es gibt inzwischen auch neue Maschinen, die dafür extra wieder hergestellt werden, weil man merkt, der Bedarf wird wieder größer. Aber trotzdem kann man das dann, weiß nicht, an ein paar Fingern abzählen, wie viele Plattenpressen es wirklich gibt, jetzt zum Beispiel in Deutschland. Und dadurch, dass die Nachfrage immer höher wird und die Produktion nicht endlos skaliert werden kann, weil man eben vielleicht nur eine Maschine hat, lässt sich das gar nicht so vereinbaren, dass eben die ganzen kleinen Labels, die das immer in den letzten Jahren weitergemacht haben, also die Major-Labels sind ja alle auf den Zug, sage ich jetzt mal wieder so mit aufgesprungen, aber die haben natürlich mehr Chancen zu sagen, lass mal unsere Sachen pressen, wenn wir sagen, wir nehmen 10.000, anstatt wir machen 5x500. So, das ist so ein bisschen der Nachteil daran.
Lukas, was war denn so die erste Platte? Ich habe auf deiner Website gelesen, Missy Elliott Lose Control.
Ja.
Ja?
Das war die allererste Schallplatte auf jeden Fall.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie du sie gekauft hast, ausgepackt hast, alles?
Krieg ich wieder ein bisschen Gänsehaut, weil es war ehrlich gesagt, wir hatten eine Klassenfahrt nach Berlin und da war ich in Berlin in einem Plattenladen, ich weiß leider nicht mehr welcher und ich kann auch nur noch grob erinnern, wo der war, irgendwo beim Bahnhof Zoo, glaube ich, und da bin ich mit zwei Freunden reingegangen und da gab es sehr viel CDs, aber eben auch Schallplatten und dann bin ich irgendwie über Missy Elliott Lose Control gestolpert, weil den Track fand ich schon immer irre. Und was mich jetzt genau dazu bewegt hat, mir die zu kaufen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber trotzdem, ja.
Ich glaube, wir alle haben die Platte gerade im Kopf hier so.
Music Make. Genau. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das gelesen auf deiner Website und war voll aus dem Häuschen, weil ich mit diesem Lied halt auch super viel verknüpfe. Für mich war dieses Lied mega präsent in der Jugend. Also es war so bei mir so ein bisschen die Zeit, ich bin so gerade in die Pubertät gekommen und wie es so ist, in der Pubertät, man ist unsicher. Und dann kam Missy Elliott in dieses Lied und wir Mädels auf dem Schulhof, wir haben uns alle zu diesem Zeitpunkt so richtig weite Jogginghosen gekauft von Adidas, richtig weite T-Shirts und Sneaker und haben dann tatsächlich in ihren Musikvideos, da tanzen ja ganz viel, angefangen, das so nachzutanzen aus den Missy Elliott Videos. Und ich weiß noch, wie eine Freundin und ich bei uns zu Hause gerade von Missy Elliott, Lose Control, diese Tanzszenen bei uns im Kinderzimmer nachchoreografiert haben. Und ja, Missy Elliott ist einfach ja, ziemlich, ziemlich stark in dieses Lied einfach. Deswegen, ja, Hammer-Track.
Jetzt noch eine Frage dazu. Hattest du einen Plattenspieler?
Ja.
Nee, tatsächlich.
Ja, da weiß ich nicht.
Aber mein Vater.
Ah, okay.
Es gab zumindest einen im Haushalt. Aber nee, mein erster Plattenspieler, der kam sehr viel später, ja.
Und wie fand er das? Ich meine, erst Emma's Ramazzotti.
Ich hab's, glaube ich.
Missy Elliott.
Ich glaube, ich hab's nur dann gehört, wenn er nicht da war.
Heimlich. Also,
ja, genau. Krass. Also nicht, dass das jetzt nicht ging, aber wir durften immer nicht an den Schallplatten spielen.
Aber cool, mein Vater hat auch einen Plattenspieler und verbindet auch sehr viel damit und hat auch eine große Sammlung, auch noch von früher aus den 80er, 90er, so Platten, die man sich auch dann nach Release gekauft hat und dann irgendwie gemeinsam mit Freunden gehört hat. Das ist irgendwie, ja, echt so ein magischer Moment, glaube ich, für viele früher gewesen.
Es war ja auch das, was du damals ja nur hattest, ja. Also die CD, weiß nicht, kam ja, glaube ich, irgendwann in den 80ern oder so. Das erste Mal oder Ende der 70er oder sowas, die ersten. Und davor gab es ja nur die Schallplatte. So, und da war das ja auch alles viel limitierter und viel mehr konsumieren.
Okay.
Jetzt hast du ja gerade oder frisch beruflich auch. Ich
dreh's mal rein
und fahr mal fort. beruflich ja mit Schallplatten zu tun, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, zu Let Me Know, wo wir auch ja deine T-Shirts von tragen, was hast du denn davor gemacht? Also, hast du was studiert? Ja, wie bist du?
Du hast dich ja nicht direkt mit dem Laden selbstständig gemacht.
Nee, genau. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das dann gemacht habe. Ich hatte eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter und war dann ja die letzten Jahre oder direkt nach der Ausbildung dann in verschiedensten Unternehmen als Designer und Konzepter unterwegs. Und genau, bin da durch verschiedene Unternehmen gelaufen und verschiedene Größen erlebt und habe dann irgendwann für mich aber entschlossen, dass das nicht das ist, was ich jetzt vielleicht für immer machen möchte. Das ist jetzt eine gute Basis, aber es ist nicht das, wo mein Herz dran hängt.
Mhm.
Und genau.
Deswegen. Ja, war irgendwie auch spannend, weil du ja zu Beginn erzählt hast, dass dich bei den Platten immer das Cover so sehr gecatcht hat, wie es aussieht, was da drauf ist und dass du dann quasi auch in den kreativen Bereich gegangen bist als Mediengestalter. Mhm. Du jetzt quasi selber in der Lage wärst, so ein Cover zu gestalten. Ist ja irgendwie dann auch wieder so eine kleine Schnittstelle oder irgendwie, ja, hat es dich damals schon irgendwie gepackt, gecatcht, das Gestalterische an sich, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das Visuelle war irgendwie immer da. Weshalb das für mich dann auch viel naheliegender war. Ich hatte sogar, glaube ich, mal ein Bewerbungsgespräch als, wie hieß das, großen Außenhandelskaufmann irgendwo in Moorfleet in so einem Industrieviertel. Und ja, da bin ich quasi direkt wieder umgedreht und dachte, das ist halt überhaupt nicht meine Welt. Also deswegen, das war für mich schon irgendwie klar, dass das irgendwas Visuelles und Kreatives hat. Und genau, die beiden Welten liegen dann halt relativ dicht beieinander.
Das ist ja auch eine Erkenntnis, die man für sich entscheiden muss, gerade in so jungen Jahren zu sagen, okay, nee, das ist nichts für mich, ich muss.
Ja, es war so ein bisschen unterbewusst, glaube ich. Es war einfach, ja, nee, das ist jetzt nicht so wirklich meine Welt. Und aber auch nicht, okay, das ist jetzt definitiv die andere Welt, sondern das war jetzt die einzige Alternative.
Mhm.
Und von daher bin ich dann damit auch erstmal so losgegangen.
Ja, ich finde das irgendwie mega faszinierend, dass du da irgendwie schon wusstest, dass du was Kreatives machen möchtest und das auch gemacht hast. Es ist ja auch mega hilfreich an der Stelle, dass du diese Ausbildung als Mediengestalter hast und diese Expertise, dass du quasi selber dir dein Logo gestalten kannst und dich um das Design kümmern kannst. Das ist ja auch, ja, wenn du es machen lässt, das ist mega, mega teuer. An der Stelle hast du natürlich Geld gespart, aber du konntest halt auch selber, das alles machen. Das ist ja schon auch von Vorteil. Und ich glaube auch generell, so von wegen nichts ist für umsonst so, hat sich das wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise auch als wirklich ja praktikabel dann erwiesen, dass du auch diese ganzen Erfahrungen gesammelt hast in den Jahren davor in den Agenturen, oder nicht?
Ja, absolut. Ja. Definitiv. Da, also nicht nur das Design, sondern halt auch das Konzepten war immer auf Webseiten und Shops bezogen. Also ich weiß sozusagen, was ich da irgendwie machen muss und bin da nicht vor, also habe da nicht so eine Ratlosigkeit, dass ich jetzt überhaupt nicht weiß, was da gerade vielleicht wichtig wäre. Das hat mir natürlich in die Karten gespielt. Hat auch, glaube ich, ein bisschen dafür gesorgt, dass ich diesen Schritt dann auch mache, weil das andere wäre dann, ja, dann musst du ja eine gewisse Verantwortung abgeben. Und also jetzt gibt es ja immer mehr Lösungen, wo du sehr viel auch bauen kannst, ohne dass du jetzt immer einen vollen Plan davon haben musst, was da gerade passiert. Aber so wie ich es halt haben wollte, wusste ich, dass es halt auch nicht solche Lösungen gibt. Und deswegen habe ich da selber auch noch ein paar neue Sachen gelernt. Aber eben das, was ich alles kannte, konnte ich super anwenden.
Wann bist du denn jetzt final oder wann hast du denn jetzt final mit Lemmingo gestartet? Hattest du noch nicht gesagt, ne?
Nee, habe ich noch nicht gesagt. Nee, seit letztem Jahr September.
Du hast es vorhin schon kurz angerissen. Du hast einen kleinen Sohn zu Hause. In der Zeit, also gerade auch in dieser, ich würde mal sagen, wahrscheinlich heißen Phase jetzt, bevor du rausgegangen bist mit Lemmingo, bist du Daddy geworden. Darf man das hier so sagen? Du bist
Ja,
Daddy geworden?
das darf man.
Das muss ja auch nochmal, ja, voll, ich weiß nicht, Pressure vielleicht auch gewesen sein. Ich meine, man macht sich selbstständig, die Frau sitzt zu Hause, ist schwanger, du setzt alles auf diese Karte, du weißt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Im besten Fall muss das eigentlich funktionieren, weil eine Familie bald da ist. Wie war das?
Ja, definitiv ein sehr komischer Moment,
Ja.
weil den richtigen Entschluss dazu hatte ich wirklich so 2 Monate oder 1,5 Monate vor der Geburt, dass ich dann auch gesagt habe, ich kündige meinen aktuellen Job und gehe wirklich voll rein. Und ja, das hat natürlich neue Gedanken dazu gebracht, auch gewisse Ängste so mit dazu gebracht. Aber irgendwie auch eine war es auch eine große Motivation, weil ja, irgendwie kommen dann so, ich sag jetzt mal, da kommen so Gedanken dazu, dass man irgendwann irgendwie vielleicht auch sagen kann zu seinem Sohn, so, pass mal auf, ne, als du gekommen bist, habe ich das und das gemacht und das ist draus geworden. Oder selbst wenn nichts draus geworden ist, aber ich habe halt das gemacht, wo ich meine, das ist das, was mir jetzt am besten tut, auch wenn das andere Probleme mit sich zieht. Aber in meinem alten Job war ich so auch nicht mehr glücklich. Und das hätte mir da jetzt nicht viel mehr gebracht, außer vielleicht mehr finanzielle Sicherheit. Aber so war da auch immer so der Anreiz oder der Anreiz, irgendwann sagen zu können, mach dein Ding so, weil lass dich da jetzt nicht so von hindern. Hat das schon irgendwo auch mit reingespielt.
Dass du dich selber schon als die Vorbildfunktion gesehen
Ja,
hast im
jetzt nicht so
Sein.
richtig die Vor-, ja, vielleicht ist es Vorbildfunktion, aber es ist
Ja.
irgendwie so dieses. Ich merke es halt selber, wie ich mich manchmal daran hindere, den Weg zu gehen, wo ich glaube, dass der mir gut tut, weil mich irgendwas davon abhält. Und das finde ich irgendwie nicht so schön, dass
Ja.
man das so macht und oder dass ich das so mache. Und da habe ich irgendwie gesagt, ja, komm, ich mache es jetzt, weil, also die Sache des Zeitpunkts ist ja auch, ob ich das nun jetzt mache oder in 5 Jahren. In 5 Jahren ist ein Kind auch anstrengend, weil dann braucht es viel mehr Entertainment und ist viel beweglicher und man muss viel mehr machen. Also wann ist der richtige Zeitpunkt?
Ich meine, irgendwoher muss man ja da auch ein Selbstbewusstsein haben, also diesen Step zu gehen. Es ist ja auch auf jeden Fall sehr achtsam von dir, dass du irgendwie schon ja so weit denkst, da sehr auf dich auch hörst. Würdest du sagen, von dir behaupten, dass du eine Person bist, die sehr achtsam ist mit sich selbst? Weil viele machen das ja nicht. Es ist ja schon so ein,
Ich bin es, glaube ich, nur so ein Teil,
ja.
aber auch nicht so, wie ich es, glaube ich, kenne. Also ich glaube nicht, ich habe nicht die Achtsamkeit, dass ich weiß, wann ich mal Pause machen muss oder mal mir was Gutes tun muss. Das habe ich nicht so viel. Aber das, was ich eben gerade meinte, diesen Impuls zu haben oder dem inneren Gefühl zu vertrauen, dass mich gerade eigentlich was woanders hinzieht, nämlich Musik. Und da will ich irgendwie was machen, weil das verbindet und nicht nur mich, sondern irgendwie mich mit der Musik, sondern auch andere Menschen. Ja, warum nicht? So folgt dem irgendwie und guckt, was da kommt. War aber auch ganz oft ein riesen innerer Dialog und den ich auch extern so ein bisschen führen musste, um wirklich nochmal so diesen letzten Schritt zu machen. Weil es bei mir auch oft dann so war, ja, was kann man alles verlieren oder wo kann man scheitern? Und sich dann zu sagen, ja gut, da gehe ich jetzt aber trotzdem rein, weil ohne dass ich es ausprobiere, weiß ich auch nicht, wo das irgendwie vielleicht mal hingehen kann. Und auch wenn das jetzt alles ganz klein ist, kann das auch in 20 Jahren größer sein. Weil ich jetzt speziell beim Plattenladen hatte ich auch immer so ein Vorbild aus Amsterdam von einem Laden, den ich jetzt kenne, wo er groß ist. Und zufälligerweise dann mal so ein kleines Interview gesehen habe, wie die halt angefangen haben. Und das war 20 Jahre vorher in der Garage. So. Mhm. Und das ist dann irgendwie so, ja, man sieht jetzt dieses eine Große und es ist alles schon fertig und es ist perfekt strukturiert und alles funktioniert und die nehmen Geld ein und alles Mögliche. Aber man sieht aber gar nicht, wo die angefangen haben. Und das, man sieht dann aber die ganze Leidenschaft, wurde halt über 20 Jahre vermittelt und transportiert und jetzt sind sie da, wo sie sind. Und ich glaube da auch immer so an diese guten Produkte, wo halt jemand dahinter steht, was wieder das Gleiche ist, wie wenn das Cover gut ist, dann ist die Musik auch gut. Tja, ich glaube, da habe ich nach so einem Moment gehabt. Aber genau, ansonsten könnte ich, glaube ich, noch ein bisschen achtsamer sein in manchen Dingen.
Ja. Du sonst jemanden, der dich dabei unterstützt, weil du sagst, extern musst du das ja auch managen oder hattest du da auch Einfluss von jemandem extern? Wer ist denn dein größter UnterstützerIn vielleicht?
Ich muss schon fast sagen, dass ich sehr vieles dann doch auch einfach mit mir selber ausmache. Mhm. Aber natürlich viele, viele Gespräche dann irgendwie auch natürlich mit meiner Frau und auch mit meinem besten Freund. Aber ich hatte auch externe Hilfe, weil ich durch jemand anderen zufällig erfahren habe, dass es so ein Coaching-Programm in Hamburg gab, eine Initiative, die gefördert wurde, wo man 6 Stunden Coaching, Business-Coaching for free bekommen hat. Es war ein Förderprogramm, das gab es nur in Hamburg, was ich eben zufällig mitbekommen habe. Und da hatte ich eine ganz tolle Person, die mich da irre gut durchgeleitet hat. Ja, mir sehr viele Ansätze geben konnte, wie ich über Dinge nachdenke und wie ich vor allen Dingen auch über Hindernisse nachdenke, die damit für gesorgt haben, dass ich das auch wirklich im September geschafft habe. Weil dieser Aufwand, den Shop zu machen, und das ist jetzt halt gerade ein Online-Shop, ist ja nicht nur das Logo und irgendeine Schrift und eine Farbe und sonst was, sondern wie soll der Shop aufgebaut sein, die Produkte zu haben, das Einpflegen, was dahinter alles sozusagen stattfindet. Da gab es auch 2-3 Monate vorher noch Gedanken, wo ich sagte, nee, ich schmeiß hin, ich kriege das nicht hin. Da hat mir diese Person auf jeden Fall extrem gut geholfen, das alles nicht so emotional zu sehen, sondern eher ein bisschen sachlich und trotzdem aber die Emotionalität mit einbinden zu lassen. Also diesem Gefühl, was du gerade jetzt in deinem Körper fühlst, wo auch immer das ist, dem halt zu trauen und zu folgen. Ja, das hat mir da extrem geholfen.
Ja, du hast ja gerade auch gesagt, dass du da natürlich auch mit deiner Frau drüber geredet hast, wahrscheinlich auch mit der Familie generell. Wie haben die zunächst darauf reagiert, dass du gesagt hast, so ey, ich mache mich jetzt selbstständig? Weil du hättest ja auch, es wäre ja super sicher gewesen, du wärst da geblieben, wo du warst, gerade mit dem Kind im Anmarsch, sichere Bank. Ja, wie haben die reagiert? Was haben die gesagt?
Also das Selbstständige, das kennen die auch schon so ein bisschen vom, weil ich auch schon als Freelancer unterwegs war, also als Designer und Konzepter, was ich gearbeitet habe. Meine Frau stand die ganze Zeit hinter mir, meinte ja auf jeden Fall jetzt, so wann sonst, mach das jetzt, weil sie gesehen hat, was das eben für mich bedeutet.
Sehr lässig.
Genau, natürlich auch andere Stimmen gehört, warum ist das, also warum man das jetzt gerade macht und ob das eine richtige Entscheidung ist und
ja, ist ja schon eine spannende Zeit.
Genau, also ne? Einen gewissen Gegenwind hat man da sozusagen.
Was waren das für Stimmen?
Inwiefern meinst du das?
Die anderen Stimmen oder der Gegenwind?
Ja, wie gesagt, also der Zeitpunkt, warum man das jetzt gerade macht, so auch wirklich das Kündigen, dieses 1,5 Monate vor der Geburt, oder im Endeffekt waren es sogar nur 3 Wochen vor der Geburt, aber hatte ich dann noch so ein bisschen Übergangszeit und ja, auch so ein bisschen haut das dann auch alles überhaupt hin, so, weil das ist auch, also Schallplatten sind zwar teuer, aber es bleibt halt an keiner Ecke wirklich viel liegen, weil da ne, der Artist mitverdienen muss, dann verdient die Presse sozusagen, also die das da sozusagen herstellt, dann ist dann noch der Vertrieb dazwischen und dann bin ich noch da und dann muss ich noch Versand zahlen und noch PayPal zahlen und alles Mögliche. Das ist einfach so eine große Kette, dass bei 20 Euro im Verkauf halt nicht wahnsinnig viel übrig bleibt, zumindest bei Neuware. Ja, man sich da natürlich da auch irgendwie fragen muss, ob das auch wirklich hinhaut oder nicht, aber ich
das Thema ist ja irgendwie immer Sicherheit. Man hat ja Angst, die Sicherheit zu verlieren. Aber tritt das wirklich ein? Es muss ja schon sehr, sehr, sehr viel schief gehen. Aber eigentlich kann ja nichts passieren. Wir sind ja hier in Deutschland. Und da.
Ja, das stimmt.
Oder?
Ja, also an sich komplett. Aber trotzdem spielen da dann auch nochmal andere Gedanken rein, wenn du wirklich dein Kind hast.
Ja.
Also das war bei mir zumindest so, dass das natürlich nochmal mehr Einfluss darauf hat, was so die Existenz jetzt wirklich betrifft. Aber grundsätzlich weiß ich auch, dass du natürlich nicht weich fallen ist auf das falsche Wort, aber dass es zumindest so ein Sicherheitsnetz gibt,
ja,
dass du jetzt nicht gleich auf der Straße landest. Aber genau, trotzdem bin ich dann jemand, der dann gleich schnell denken kann, okay, aber wenn das nicht hinhaut, dann lande ich wirklich auf der Straße, obwohl das halt Quatsch ist, weil man da dann vielleicht auch noch sein eigenes Umfeld hat, was einem irgendwie hilft. Aber man kann da auch schnell reinrutschen, dass das dann so sehr schlimm ist und eben das einen dann ja auch davon abhält, wirklich was zu machen.
Das ist wahrscheinlich immer auch dieser Gedanke, der mitspielt, wenn man selbstständig ist, weil ich stelle mir das so vor, dass natürlich auch so unsere gesellschaftlichen Normen, man will das ja dann auch nicht zulassen, dass sowas nicht funktioniert oder weil man will es ja dann auch anderen beweisen oder das ist ja auch immer so ein Druck, der ja dann
spielt. Auch so dieses Risiko eingehen, Das ist ja, ja, ich will nicht sagen, in dieser Gesellschaft nicht gern gesehen, aber in der Regel ist es ja so, dass alle immer eher den sicheren Weg gehen. Risiko eingehen ist ja jetzt nicht so.
Weil am Ende bewundern einen immer alle, dass man mutig ist, aber genau. So der Weg dahin, und also wenn es dann klappt, dann bewundern alle, aber dieser Weg dahin, da sind dann viele skeptisch, weil da, Sina, kann ich nur für uns sprechen, also jetzt im Kleinstil mit unserem Podcast rein anzufangen oder wirklich dann an die Öffentlichkeit oder nach draußen zu treten, war schon so ein Moment, wo man dann schon so ein bisschen weiche Knie bekommt, man ist geführt, man muss jetzt abliefern oder...
Man muss ganz oft rationalisieren in solchen Momenten und sagen, was soll denn eigentlich passieren? Eigentlich passiert nichts. Und selbst wenn das nicht funktioniert, wenn man scheitert, ja, mein Gott, eigentlich ist es nichts Wildes. Eigentlich ist es total menschlich.
Ja,
einmal so zu sagen und dorthin zu kommen, ist dann halt allerdings ganz oft so die Schwierigkeiten. Ja. Weil wenn man dann erstmal in diesem Sog ist, in diesem Gedankenchaos aus, oh Gott, ich kann das nicht oder was ist, wenn ich scheitere? Das ist gefährlich zum Teil auch. Ja. Man kann da so schnell drin untergehen. Und ich glaube, wir beide hatten jetzt irgendwie uns beide. Ja. Wir haben uns, glaube ich, immer wieder ganz oft gegenseitig aufgefangen. Bei dir war es dann wahrscheinlich vielleicht eine Frau, diese externe Person, ne, die einen dann, manchmal ist es ja, man muss dann einfach mal konfrontiert werden. Eine Person haben, die einen sagt, halt, stopp, was da machst du da eigentlich für einen Käse? Ja. Es ist alles gut. Es ist alles in Ordnung.
Ja, witzigerweise, genau das, was du meintest, da hat mir das total geholfen, dass der Coach mir da so gesagt hat, lass uns mal durchdenken, was passieren könnte und lass uns da mal richtig reingehen und auf Karten aufschreiben, was passieren könnte und dann guckt man sich das alles genau an.
Das klingt voll cool, ich hätte voll Bock auch so ein Coaching zu machen, das klingt mega.
Ich kann es bestimmt empfehlen. Und dann war es halt wirklich so die finale Frage, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann denkt man da kurz drüber nach und malt sich irgendwas aus. Und dann kommt halt die nächste Frage, wie realistisch ist es, dass wirklich genau das eintrifft? Und das waren so zwei Fragen, die mir bei so vielen Fragen quasi immer so schachmatt gesetzt haben, weil ich dachte, ja, das wird nicht einfallen, also eintreffen. Es ist einfach, aber das ist das Gefühl, was dann einen blockiert, den nächsten Schritt zu machen, weil man halt irgendwas total Katastrophales im Kopf hat und es ist aber überhaupt nicht realistisch, dass das eintrifft. Da sind andere Dinge irgendwie viel realistischer. Und das waren halt so zwei Fragen, die hintereinander gestellt werden, die mir da auch bei so ein paar Sachen geholfen haben, dass wieder geerdeter anzugucken und dann wirklich zu sagen, okay, jetzt kann ich mich ja doch so entscheiden, weil selbst wenn es irgendwie so schlimme Eintritte treten wird, es wird nicht ganz so schlimm, wie ich es mir in meinem Kopf ausmale. Und für das, was dann eintreten kann, habe ich vielleicht auch noch eine andere Lösung. Sich dann so einen Lösungsweg dafür schon irgendwie bereitlegen. Wenn das passiert, dann mache ich das.
Ja.
Und das hat mir total geholfen.
Ding Dong! Kleiner Reminder, ihr Lieben.
Wir wollten euch nur kurz einmal sagen, dass euer Support uns mega happy macht.
Egal, ob ihr unseren Podcast liked, abonniert oder einfach nur kommentiert. Jede Interaktion von euch rockt.
Sei es auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube oder auch auf Instagram.
Lasst uns doch zusammen weiter durchstarten. Danke schon mal für euren Support.
Und jetzt Ende aus.
Ab zum Talk.
Hattest du das Coaching? Dann hattest du dein Logo alles ready? Und hast dich selbstständig gemacht mit Let Me Know Records. Ziemlich cooler Name. Ja, Lukas, wie kam es eigentlich zu diesem Namen?
Ich glaube, den Namen hatte ich schon, bevor ich mir diese 5 Jahre als Ziel gegeben habe. Und der Name ist zustande gekommen, weil ich mit einem Artist, Project Pablo heißt der, aus Kanada geschrieben habe, weil ich irgendwie schauen wollte, wann der in Deutschland ist und den gegebenenfalls irgendwie für eine Party zu buchen. Und wir waren in so einem lockeren Austausch und dann schrieb er halt, ja, Let Me Know. Und dann dachte ich, okay, Let Me Know heißt ja Let Me Know. Und das war irgendwie halt umgangssprachlich halt anders ja geschrieben.
Ja.
Und das war für mich irgendwie sofort, ja, Let Me Know Records, das passt. Und habe, glaube ich, sogar am selben Abend noch mit irgendwie die URLs gesichert. so dass ich die Domain auf jeden Fall habe.
Ach, du und hast irgendwie schon über einen längeren Zeitraum dann.
Für die Domain zahle ich schon sehr viele Jahre. Aber das war für mich irgendwie so gesetzt, weil, also klar, hätte es auch andere Namen vielleicht gegeben, aber das war irgendwie so gut, weil Let Me Know dann für mich so sehr breit gesehen war, weil das jetzt nicht nur so Let Me Know, wie die Platte heißt, so, sondern man kann das in sehr vielen verschiedenen Facetten nutzen, was halt irgendwie mit Musik oder Kultur zu tun hat, so auch Let Me Know, wo die nächste Party ist oder Let Me Know, wo der Artist heißt und du kannst es so, das war irgendwie, es hatte für mich von der Bedeutung her etwas, was Musik auch für mich an Bedeutung hat, nämlich den Austausch irgendwie, Let Me Know und das, deswegen war das irgendwie, ich habe es gelesen bei Facebook im Chat und dachte, that's it.
Gebonkt.
So schnell kann es gehen.
Ja,
war sehr cool.
So, jetzt mal ganz kurz. Du hast gerade gesagt, du wolltest den für eine Veranstaltung buchen. Vorhin, bevor wir diese Podcast-Folge aufgenommen haben, hattest du irgendwie gesagt, dass du irgendwie mal Musik gemacht hast oder so. Und auch jetzt im Talk hattest du schon mal kurz angerissen, für die musikalische Karriere hätte es irgendwie nicht so gereicht. Was hast du da noch nebenher gemacht? Machst du irgendwie Musik noch nebenher? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, Lukas.
Ja, sagen wir mal so, genau, ich mache Musik nebenbei, momentan alles sehr eingefroren und passiert nicht so wahnsinnig viel. Habe das ein bisschen aktiver gemacht und dann mit meinem besten Freund zusammen so ein kleines Home-Studio aufgebaut. Da halt auch, ja, der Leidenschaft zu diesem inneren Gefühl so ein bisschen gefolgt, da führt mich irgendwas hin. Das fing alles an, weil ich auf einem Festival war, auch mit meinem besten Freund, noch mit anderen in Kroatien. Und das für mich irgendwie ein sehr musikalisch-magischer Moment war, weil das eine wahnsinniger Ort war, an dem man da war. Und gleichzeitig Kroatien im Sommer, nur gutes Wetter gewesen und eine richtig schöne Strandbühne und super gute Musik die ganze Zeit. Und dann gab es dort von, ich glaube, CDA heißen die, das ist eine Musikschule oder eine Kreativschule, Highschool, irgendwie sowas, die auch einen Sitz in Berlin haben. Und die hatten dort ein Zelt aufgebaut, wo es so kleine Music Stations quasi gab. Das heißt, man hatte ein iMac mit Ableton drauf und zwei, drei Controller, die vor einem waren. Und dann gab es Tony, der quasi am Tag so drei, viermal so einen Workshop gegeben hat, so baut man ein Beat, so geht man daran, hier findet man das und jenes. Mein bester Freund, der hatte das damals, der kannte Ableton auch schon so, für mich war das dann jetzt eine neue Welt. Und dann, ja, war das halt irgendwie ein sehr magischer Moment, dass wir in diesem Kurs teilgenommen haben und waren unter diesem Zelt, es war mega warm und im Hintergrund guckst du zum Beach und ist eine richtig coole Band und es spielt da gerade was richtig Schönes und dahinter siehst du irgendwie das blaue Meer. Die Leute tanzen und du lernst irgendwie gerade, was es heißt, selber Musik zu machen. Und das war für mich so ein Moment, der gesagt hat, ich will jetzt nicht nur auflegen, ich will auch irgendwie selber ausprobieren, wie das funktioniert. Bin ich sehr dankbar für. Es war wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Moment. Und danach fing das dann so an, dass wir das zu zweit irgendwie immer weiter aufgebaut haben. Genau, bis, wie gesagt, jetzt gerade aktuell nicht so viel Zeit dafür da ist, leider, aber so ein paar Sachen da zustande gekommen sind. Und genau, und ansonsten hatte ich ein, zwei kleine Partyreihen, die ich in Hamburg gemacht habe, die jetzt aber halt auch schon länger wieder zurücklegen, auch durch Corona dann irgendwann das eine zumindest eingeschlafen war. Und genau, da hatten wir dann eben so ein paar Leute gebucht.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mich jetzt auch gerne an den Beach wünschen und dir zuhören.
Ja, ich hätte Bock auf so eine Party irgendwie mal, so eine Party von Lukas. Also Luis und ich waren ja schon mal in deinem Pop-Up-Store. Du machst ja, also Let Me Know Records, du verkaufst Platten online derzeit, aber hast halt auch regelmäßig einen Pop-Up-Shop, wo du deine Platten anbietest. Und ich weiß noch, wir waren da einen Abend und da lief auch Musik und ich weiß noch, ich kam da rein und dachte mir so, boah, ich hätte jetzt irgendwie voll Bock auf so eine kleine Party hier. Und es gab auch so einen kleinen, ich weiß nicht, DJ-Pult, du hast auf jeden Fall Platten aufgelegt. Und ja, ich kann mir dieses ganze Szenario gerade sehr gut vorstellen, wie du da in deiner kleinen Zelthütte auf dem Festival die ersten Beats gebaut hattest. Kannst du dir vorstellen, auch in Zukunft vielleicht in einem Pop-Up-Store sowas zu machen?
Ja, das Also es ist, glaube ich, irgendwo so ein unausgesprochener Traum, halt aus diesem Let Me Know auch was Größeres zu machen, was auch so diese Richtung geht. Hatte auch mal so ganz verrückte Visionen, dass das, dass man damit irgendwann halt auch Kinder erreicht und dann in so einen Education-Bereich sozusagen reingeht, was jetzt Auflegen oder halt auch Beats bauen so betrifft, weil mich das selber auch abgeholt hat. Und genau, ob das, also wie das und wann das irgendwie stattfindet, keine Ahnung, aber deswegen ist das halt auch alles so angelegt, dass ich das eben innerhalb von 5 Jahren schaffen wollte, weil ich wollte dem allen so viel Zeit geben, dass ich das eben auf einem Fundament aufbaue, was dann irgendwie wachsen kann. Und vielleicht ist das irgendwie in 5 Jahren soweit oder auch in 10 Jahren, keine Ahnung. In solche Richtungen kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen, auch nochmal so reinzugehen, ja.
Okay. Jetzt hattest du ja schon 2-mal so ein kleineres Event in deinem Pop-Up Store ja gemacht und wo du auch, Sima, eben meinte, da waren wir ja auch schon da.
Deswegen haben wir diese fancy T-Shirts hier heute an, die haben wir dort gekauft, ja.
Was ist denn, also was ist das Konzept jetzt erstmal dahinter einfach? Weil ich glaube, hinten auf den T-Shirts steht ja drauf Drinks, Friends und Records, ja. Also so ein bisschen zusammenkommen, irgendwie Freundschaften schließen, irgendwie connecten.
Ja, genau, der Spruch ist halt so ein bisschen natürlich auch das, was die Platte so für mich irgendwie so, oder Musik an sich verbindet, also Musik verbindet für mich in vielerlei Hinsicht. Genau, diesen Pop-Up, das gibt mir jetzt gerade die Möglichkeit, das häufiger auszuprobieren und eben daraus so ein kleines Event zu machen und jetzt aber nicht in so ein Risiko, sag ich jetzt mal, reinzugehen, diese Ladenfläche komplett immer dafür zu nutzen, weil ja, dann müsste man das halt alles wirklich Fulltime machen. Jetzt arbeite ich quasi nebenbei auch wieder so ein bisschen als Freelancer, damit das alles so querfinanziert ist.
Man muss dazu sagen, diese Fläche ist ja normalerweise ein Büro,
genau, ja.
Das du vermietest, genau, und ab und zu halt findet da auch mal ein Event statt.
Genau, das ist nämlich halt auch die andere Sache. Also die Fläche ist, da sitzen normalerweise 2 Freunde von mir, die da einen Tisch gemietet haben und deswegen ist es gar nicht so möglich, dass das dauerhaft wäre. Irgendwann kann das vielleicht mal so der Plan sein, aber dafür gibt es kein festes Datum, sondern eher, dass ich das immer mal wieder regelmäßig so mache und vielleicht auch mal über 1, 2 mehr Tage, als jetzt immer nur einen Tag das zu machen. Aber das gibt mir die Möglichkeit, dass Leute den Laden kennenlernen, die Sammlung kennenlernen. Das ist halt auch aktuell so, dass ich keinen riesengroßen Bestand habe, sondern eher eine Kollektion, die ich kuratiert habe, so zusammengesucht habe. Und ja, da hat man dann die Möglichkeit, da eben so ein bisschen durchzugehen. Und ich habe die Möglichkeit, die Leute halt auch kennenzulernen. Das hast du im Internet ja nicht. So, auch wenn du jetzt nach einem Feedback oder nach einem Rating fragst, das ist ja, du kennst die Person ja immer noch nicht. Das ist mir persönlich wichtig, weil ich auch glaube, dass das ein effizienter Weg ist, sozusagen eine Marke auch irgendwie zu etablieren, dass du halt mit den Leuten sprechen kannst und die einem auf dem Schirm haben, weil das Beste ist natürlich, dass sie es weitererzählen und jetzt nicht irgendwie 100 Euro für Instagram-Werbung rauszugeben. Ja.
Hat bei uns auf jeden Fall geklappt. Wir haben es weitererzählt.
Ja, super.
Das ist ja irgendwo auch Sichtbarkeit, ne? So,
ja, und ich meine, ist das jetzt auch hier gerade entstanden, ne? Also,
ja,
wenn dann sonst wäre das ja vielleicht auch nicht so zustande gekommen. Ja. Und deswegen, ich bin da sehr offen für das, was da irgendwie kommt. Werde häufiger mal solche Events machen.
Gibt es da vielleicht schon so einen kleinen Hink auf ein nächstes Event, was man schon mal anteasern
kann? Nee, leider noch nicht. Noch kein festes Datum. Nee, das muss gerade alles nochmal final gecheckt werden, wann ich das wieder machen kann. Aber gerade.
Da kann man ja da deinen Newsletter wahrscheinlich abonnieren oder dir auf Instagram folgen, um das dann mitzubekommen, oder?
Jetzt sind ja 5 Monate vergangen, seitdem du gegründet hast. Was ist so das Fazit jetzt danach? Was sind deine Gedanken so, die dir dabei durch den Kopf gehen, wenn du jetzt zurückdenkst?
Dass es vor allem eine richtige Entscheidung war, das jetzt mal durchzuziehen. Genau. Also das, der ganze Aufwand, der dahinter war und auch den ganzen Lernprozess, sowohl, was ich jetzt nochmal technisch für mich gelernt habe, aber eben auch den Umgang halt zu finden mit solchen inneren Dialogen. Da bin ich sehr dankbar für, dass ich das jetzt so gemacht habe und merke auch, wie schön sich das anfühlt, dass diese Basis gerade da ist, weil in den letzten 1, 2 Monaten habe ich jetzt zum Beispiel wieder nicht so viel geschafft, dran zu arbeiten. Aber es war nicht so schlimm, weil es kommt trotzdem Bestellungen rein, ohne dass ich jetzt mich sozusagen aktiv wirklich darum kümmern muss. Und auch wenn es jetzt nur ein paar wenige sind, freue ich mich halt über jede einzelne, die da reinkommt. Ich sag mal so, ist immer die Basis, die ich auch haben wollte, wo ich gedacht habe, ich kann das parallel neben meinem Job machen, was da eben schwierig war, weil es immer noch dieser initiale Aufwand des ersten Aufbaus war. jetzt habe ich eben diese Basis und kann von da aus viel besser denken, was ich als nächstes ändern möchte, was ich optimieren möchte, was ich vielleicht ganz anders machen möchte. Natürlich hat mir das ganze Feedback, was ich bekommen habe, sehr geholfen. Also sowohl, wenn ich den Pop-up gemacht habe, war das Feedback immer extrem schön. Und es war auch schön, diesen Laden dann auch wirklich physisch zu sehen, als ihn nur halt auf der Webseite zu sehen. Das war für mich auch nochmal ein großer Unterschied, weil ich dann da eben die Regale, die ich gebaut habe, dann auch gesehen habe, da waren die Platten drin und alles. Das war sehr schön. Und witzigerweise hatte ich letzte Woche eine E-Mail bekommen von jemandem aus Zürich, der bald nach Hamburg kommt für ein Sommersemester. Und der meine Seite gefunden hat und gefragt hat, ob er irgendwie unterstützen kann, so quasi so als kleinen Jobber. Und ich leider halt absagen musste, weil ich es mir nicht leisten kann sozusagen, aber auch der Bedarf nicht da ist. Aber er mich angeschrieben hat, weil er meinen Shop so schön fand, weil man sich so durchstöbern konnte. Und das war halt auch für mich genau, ich habe da auch so viel Zeit investiert und Mühe investiert, weil ich diesen Shop so haben wollte, dass man sich darin wiederfinden kann.
Die Farben, die Schrift, ist einfach mega schön geworden, muss ich wirklich sagen, Lukas. Ja,
vielen Dank.
Ja.
Aber es ging mir halt auch so um das Technische. Also weil beim Platten, das, worüber wir vorhin gesprochen haben, da gibt es ja diesen Begriff Ding. Und das ist halt, dass du, Ding bedeutet halt so ein bisschen nach einem Schatz suchen, Graben. Und das ist ja eben so dieses Phänomen, dass du eigentlich so im Plattenladen in der hinterletzten Ecke irgendwo rumkramst unter den Tisch und ziehst dir eine Platte aus und denkst, das ist genau das, was ich irgendwie gesucht habe. Und das ist ja so in dem Schallplattenbereich so gang und gäbe, sag ich mal, dass dieses Ding nach den Schätzen, was du eben ja bei Spotify nicht hast, weil das wird dir alles vorgekaut, sozusagen hingespuckt, da kannst du nicht so richtig suchen. Und ich wollte eben den Shop so aufbauen, dass du die Möglichkeit hast, so durch den Shop durchzunavigieren und Neues zu finden, dass du so ein bisschen in dieses Gefühl zu kommst, was Neues zu entdecken, was du gar nicht kanntest. Shop.
Kann man.
Ja. Genau. Und das hat er mir da so wiedergespiegelt und das war richtig so auf der Couch gelesen und dachte,
geil, runter, wie schön, ne?
Kann, so, dass du mir das gerade wiedergespiegelt hast.
Alles richtig gemacht.
Genau, so. Und das, also das ist genau das. Ich bin damit jetzt gerade nicht reich geworden, werde es auch in Zukunft nicht werden, aber es sind diese kleinen Momente, die mich eben darin bestätigen, dass ich meinem inneren Gefühl gefolgt bin und die mir dann so ein Feedback geben, wo ich denke, jo, dafür hat es sich doch irgendwie gelohnt. Also das ist irgendwie, sind dann so sehr kleine Dinge, die aber eine große Wirkung haben.
Ja, ich kann auch nur sagen, wir haben vorhin, sind auch nochmal auf deine Website vorhin gegangen und man kann ja auch in die Platten reinhören. Das ist ja auch eigentlich eher ungewöhnlich. Also ich kenne jetzt keine anderen Platten-Webseiten, aber eher ungewöhnlich, dass man eine Platte direkt reinhören kann. Aber wir haben auch erstmal zu ein, zwei Tracks hier, sind hier ein bisschen abgezappelt vorhin. Und haben uns,
unser Warm-up war deine Website.
Genau, unser Warm-up war deine Website. Und haben auch so einen Track, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, aber irgendwie.
Der war schon echt groovy.
Ja,
an der Stelle ich auch eine Frage. Wenn ich jetzt bei dir Platten kaufen wollen würde, Lukas, was ich auf jeden Fall in der Zukunft möchte, weil ich jetzt angefixt bin, was finde ich denn für Platten bei dir? Du meintest, du stellst da selber was zusammen, du hast das selbst zusammenkuratiert. Was ist das, ich weiß nicht, vielleicht Hauptgenre oder bietest du von allem etwas an? Wonach wählst du aus? Was
ist bei dir? Ja, es ist genau nicht so, dass ich jetzt so ein genrespezifischer Laden sein möchte, weil da fühle ich mich, glaube ich, auch selber nicht so zu Hause, weil es gibt jetzt zum Beispiel einen Laden in Hamburg, da kriegst du halt wirklich nur Soul-Sachen und das ist halt der absolute Soul-Spezi. So, da weißt du ganz genau, da kannst du auch nach allem fragen und im Zweifel wissen die genau, wen du meinst. Und
krass.
Sowas bin ich nicht und ich bin immer so ein bisschen da rangegangen, ich möchte eigentlich den Laden schaffen, in den ich selber gerne reingehen will und ich höre relativ unterschiedliche Sachen. Deswegen kannst du bei mir irgendeinen Reissue von was japanischen Jazzigen finden, aber eben auch neue Hausplatten und ich kaufe das ein, wo ich selber sage, gefällt mir. Was schwierig ist, weil manchmal denke ich dann, jetzt will ich die Platte selber behalten, muss sie dann verkaufen. Das ist halt auch mal so ein bisschen schwierig, wonach man gehen möchte. Ob man jetzt, sag ich mal, dann auch den Trends folgt, so das, was wir vorhin hatten. Ich kaufe jetzt auch die Platten ein, die gerade angesagt sind. Ein neues Album kommt raus, Little Sims oder sowas.
Oh, liebe ich, Little Sims.
Ja. Und sowas.
Ich feier sie leider hart. Sie ist ja so keiner Crush für mich. Ich finde sie so, ich feier sie mega. Auch das neue Album. Hast du schon das neue Album gehört? Ja. Mood Swings? Ciao, Kakao. Also wirklich, lief die Woche bei mir wieder so viel. Sorry. Aber bei den Sims raste ich voll aus. Ja.
Ja, aber das ist eben, da will ich dann nicht so reingehen, sozusagen immer das Neueste zu kaufen, nur um das dann auch mit anbieten zu können, weil da, also es gibt ja eh sehr viele Plattenläden in Deutschland und auch sehr viele Online-Shops und
Was, du hast keine Little Sims?
Das habe ich nicht, nein.
Scheiße,
Lukas. Auch wenn ich ihn sehr mag und verkaufen würde, aber im ganzen Hip-Hop-Bereich, da gehe ich gerade noch.
Hä, aber es fing doch alles an mit Missy Elliott.
Ja, stimmt. Damit fing es an. Aber das ist nicht so das, was ich jetzt selber halt auch die ganze Zeit höre, beziehungsweise halt auch zum Auflegen benutze. Und ja, deswegen, das ist nicht so spezifisch bei mir. Sondern deswegen ist es aber auch so, dass ich jetzt keine Riesensammlung habe von 5000 Platten, sondern eben wenige. Und eher so den Gedanken verfolgt, du kommst halt hin, findest ein, zwei Sachen gut und das nächste Mal, wenn du kommst, findest du auch wieder ein, zwei Sachen gut.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja schon so eine Nische und du bindest ja dann auch die Leute an deinen Shop, weil sie deinen Geschmack mögen. Und
genau, das ist so ein bisschen die Idee zumindest.
Stimmt. Wie man halt eine Marke aufbaut, ne?
Ja, das sind halt mal gucken.
Also uns hast du auf jeden Fall schon gecatcht.
Ja, mega spannend. Ja,
brauchst du so einen Plattenspieler und dann...
Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Plattenspieler. Gibt es da irgendwie was zu beachten für Anfänger, wenn man da so einsteigt? Was würdest du jetzt, was gibst du mir für einen Tipp?
Also bin ich ja auch kein absoluter Experte drin, muss ich sagen. Und natürlich Preisklasse von bis.
Nein.
Kriegst auch schon ganz normale Plattenspieler, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld kosten und die den Sound auch gut abnehmen. Oft ist dann einfach so, dass du halt einen guten Tonabnehmer hast, das ist ja dann diese Nadel. Das kann auch sehr nerdig sein, aber man kann sich da auch was ganz Einfaches zu Hause zusammenstellen. Die Schallplatte ist nach wie vor da und die Schallplatte hat überlebt und es wird meiner Meinung nach halt nicht nochmal eine Innovation geben, die ein physisches Medium ist, was Musik wiedergibt, weil dafür sind wir halt jetzt einfach zu digital. Und man sieht es auch, dass eben sehr viele junge Leute, also wirklich 18-Jährige oder sowas, halt auch wieder Schallplatten sich dafür interessieren, die damit jetzt aber auch ja wieder ganz anders aufwachsen. Also wir sind so die Generation, die CD kannte und die Schallplatte war auch irgendwie immer da und jetzt ist die Schallplatte stärker und dann kam Spotify noch und das ging so, die einen sind bei Spotify hängen geblieben und die CD ist weg. Andere sind jetzt noch zu der Schallplatte zurückgegangen und jetzt kommt ja auch eine Generation, die quasi wieder mitten im Schallplattenboom auch wieder aufwächst. Ich glaube, das bedingt sich alles total dadurch, dass für mich die Schallplatte überlebt hat und da bleiben wird, wird die, glaube ich, auch weiter an Zuspruch gewinnen. Und klar, es ist teuer. Da habe ich immer noch die Hoffnung, dass es irgendwann Methoden und Möglichkeiten gibt, das alles nochmal so ein bisschen günstiger und auch nachhaltiger herstellen zu können. Wie viel davon jetzt wirklich Entschleunigung ist oder dann eben auch wirklich sowas Merchandise-Verbindung mit einem Künstler. Was kann eben dazu führen, dass eine Person dann wirklich sagt, nee, Schallplatten sind jetzt für mich mehr und ich habe jetzt hier doch 200 Stück und jetzt gehe ich dann nochmal tiefer rein.
Danke dir.
Vielen Dank, Julius, für diesen spannenden Talk. Ich fand es mega unterhaltsam und vielleicht konnten wir jetzt sogar den einen oder anderen ZuhörerInnen dazu ermutigen, mal eine Platte aufzulegen oder mal eine Platte zu kaufen, denn wir haben jetzt ja gelernt.
By Let Me Know.
Es ist ja auch okay, eine Platte zu haben, ohne einen Plattenspieler zu besitzen. Wir verlinken dich auf jeden Fall in den Shownotes.
Ganz klar.
Und ja.
Bedanken wir uns an der Stelle, dass du hier warst.
Vielen Dank ebenfalls, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Und jetzt bleibt uns abschließend nur noch eins zu sagen. Abonniert alles, liked alles, erzählt allen Leuten da draußen, dass es einen neuen Podcast gibt. Und Ende aus Mickey Mouse.
Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Ciao.